Mir ist was wichtig am Anfang, deswegen fange ich nicht gleich die Predigt an, sondern ich will mit einer Fürbittezeit starten. Wenn ihr die Nachrichten schaut, ne, man gewöhnt sich ja auch an vieles, was so läuft. Aber lasst uns wahrnehmen, dass im Moment die Deutschen entschieden haben, Panzer zu liefern, mit anderen Nationen auch in die Ukraine. Und wir hören das so, es wird eine Frühjahrsoffensive geben. Wahrscheinlich, die Russen bereiten sich vor, die Ukraine bereitet sich vor. Es werden Waffen dahin geliefert und dieser Krieg, der läuft. Wir haben uns dran gewöhnt. Bald feiern wir Jahrestag und ich möchte, dass wir einfach dafür beten, dass Gott sich erbarmt und dass er diesen Krieg ein Ende setzt. Aber nicht nur das. Wenn ihr Nachrichten schaut, dann merkt ihr auch gerade, was wieder in Israel mal wieder los ist. Eine Spirale der Gewalt. Razzien, Tote, Anschläge, Gegenmaßnahmen. Es leiden immer Menschen drunter, auf beiden Seiten. Wer ist gut, wer ist böse? Es ist egal. Egal ist es nicht, aber wisst ihr, auf beiden Seiten leiden Menschen. Unrecht geschieht immer, wo Waffen sprechen, aber man kann auch nicht zuschauen. Wir sind nicht in der Regierung, aber wir dürfen für die bitten, die Entscheidung treffen. Und lasst uns das gemeinsam tun, jeder, der möchte, laut oder leise, in kurzen Gebeten. Und ich werde diese Gebetszeit dann mit einem Gebet beenden. Herr, wir klagen dir, dass wir in der Logik dieser Welt gefangen sind, dass wir auf Gewalt mit Gewalt antworten müssen. Herr, wir sind in dieser Spirale. Herr, erlöse du. Herr, bewahre du davor, dass auch die Konflikte, die laufen, sowohl in der Ukraine als auch in Israel, noch mehr eskalieren und außer Kontrolle geraten. Lass unser Herz nicht abstumpfen davor, dass wir gerade in der Ukraine wieder von Zahlen hören, wo Tausende von Menschen sterben, Soldaten, Soldatinnen im Krieg sind. Und wir einfach diese Zahlen immer nur auf den Nachrichten hören und das so wir uns daran gewöhnen. Herr, jeder einzelne Mensch, der da beteiligt ist, ist von dir geliebt. Es gibt Familien im Hintergrund. Herr, wir wollen uns nicht daran gewöhnen. Wir bitten dich, sieh hin. Wir klagen dir. Und wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Und schaff du ein Ende. Dir ist nichts unmöglich. Du bist und bleibst der Herr dieser Welt. Amen. Amen. Dankeschön. Ich finde es berührend auch für mich, das mit euch zu teilen. Es ist schön, als Gemeinde, Gemeinschaft, die Jesus kennt, diese Themen zu teilen und vor seinen Thron zu legen. Es gibt noch was, bevor ich predige. Das ist so etwas, was mich beschäftigt und ich probiere einfach, ob da irgendwas geht. Ich merke, es gibt etwas, was ich vermisse, aber was ich wirklich liebe und das ist mit anderen zusammen Bibel zu lesen und mich darüber auszutauschen. Es ist so ein Problem, Termine zu finden, wo mehrere Leute können. Kennt ihr das? Wann kannst du, wann kann ich, der kann nicht, der Alltag ist einfach voll. Ich merke bei den Kleingruppen, wir kämpfen um 14-Tage-Rhythmus, wo viele können. Wann wöchentlich will man gar nicht denken, ja. Und es gibt aber eine Zeit, die, wo vielleicht was geht. Und das ist Sonntag vor dem Gottesdienst. Es gibt etwas, was bei Baptisten ganz früher mal so eine richtige Bewegung war. Es nannte sich Sonntagsbibelschule. Ich denke jetzt nicht an Sonntagsbibelschule, aber so die Idee, sich vorm Gottesdienst zu treffen, um ein bisschen eher aufzustehen, mir fällt das schwer, früh aufstehen, ja? Also ich schlage hier was vor, was mich was kosten würde, ja? Aber ich hätte da Lust drauf, wenn ihr auch Lust drauf hättet, miteinander Bibel zu lesen, im Austausch zu sein, Entdeckungen zu machen, gegenseitig voneinander zu lernen, sich an Gott zu freuen. Wer Interesse daran hat, mitzumachen, spricht sich an. Wenn sich ein paar finden, starten wir in 14 Tagen. Meine Idee wäre von 8.30 Uhr bis 9.30 Uhr. Aber das ist flexibel. Ja? Lasst uns Erfahrung machen mit denen, die wollen. Und ich kann ja nichts verlieren. Wenn niemand von euch Lust hat, schlafe ich länger. Aber wenn einige von euch Lust haben, stehe ich gerne eher auf. Okay, jetzt zur Predigt. Worum es heute geht. Es geht ums Fragen stellen. Fragen stellen, sich interessieren, etwas genau wissen wollen, ist ein grundlegendes Bedürfnis bei uns Menschen. Ihr müsst euch jetzt an Kindergeschichten gewöhnen, weil ich jetzt zwei jüngere Kinder habe, zwei Söhne. Und eine Frage, also was die ganz oft machen, ist Fragen stellen. Was ist das? Sie sagen das nicht, was ist das? Sie sagen, eat das? Und dann zeigen sie auf irgendwas und dann muss man sagen, was es ist. Und das ist ganz häufig mit ganz viel Ausdauer und die Eltern unter euch kennen diese Phase. Aber das bleibt nicht im Kindesalter. Bei Erwachsenen geht es weiter, auf andere Weise. Bei Erwachsenen, wir machen uns auch Gedanken über das Leben, unsere Situation, unsere Umwelt, das, was gerade so passiert. Und auch und gerade der Glaube und der Weg mit Gott zieht eine ganze Reihe von Fragen nach sich. Selbst wenn man Bibel liest, ja, es gibt ja Leute, die sagen, in der Bibel findest du Antwort, aber in der Bibel findest du vor allen Dingen auch viele Fragen. Ich merke beim Bibellesen, oh, da entstehen Fragen, weil passt das mit dem und das verstehe ich nicht Gott oder hier wird mir ein neuer Gedanke klar und da hat man wieder eine Frage. Warum ist das so, dass wenn wir mit Gott zu tun haben, Fragen entstehen? Es liegt in der Natur der Sache. Das eine ist, wir glauben an einen Gott, der wirklich gesehen werden will, der erkannt werden will. Er offenbart sich uns. Er sagt, mir ist so wichtig, dass ihr nicht nur vom Hörensagen von mir wisst, sondern direkt, dass er in Jesus Christus auf die Welt kommt. Und dann haben wir sein Zeugnis im Neuen Testament. Und dann kommt der Heilige Geist auch noch, um uns sozusagen zu Gott zu führen. Also wir haben einen Gott, der sich uns mitteilen will und in diese Beziehung mit uns tritt, uns Dinge zeigt, aber er hört nicht auf, Gott zu sein. Und damit ist er größer, als wir verstehen können. Er übersteigt unser Verständnis. Er bleibt uns immer auch fremd und unverständlich. Und mit dieser Person leben wir in einer Beziehung. Da muss es Fragen geben. Mit diesem Gott sind wir unterwegs. Da muss es einfach Fragen geben. Und viele von euch kennen das. Christlicher Glaube, Jesus Nachfolge wird nie zu einer Situation führen, in der wir keine Fragen haben. Wenn es Christen gäbe, die in ihrem Glauben und ihrem Leben mit Gott keine Fragen mehr haben, sage ich euch, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es fundamentalistisch ist und nicht lebendiges Leben mit Jesus. Wenn wir wirklich mit ihm unterwegs sind, bleiben Fragen. Aber wir bleiben nicht nur Fragende, wir werden immer auch Antworten finden. Und das ist mein Thema heute, gemeinsam fragen, gemeinsam lernen. Und ich will auch, dass wir dieses gemeinsam immer hören. Ganz am Anfang, gemeinsam, darum geht's mir. Nicht nur, dass jeder einzelne von euch mit seinen Fragen und Themen durch die Welt läuft, sondern Gott stellt uns in eine Gemeinschaft, wo unsere Fragen auch Fragen anderer sein könnten, wo meine Fragen bei dem anderen eine Antwort finden oder ich eine Antwort für den anderen habe. Wir sind zusammengestellt. Ich will mal noch zu Beginn dieser Predigt ein Beispiel nehmen von einer ganz bekannten Predigt, die auch mit Fragen beginnt. Einige von euch, die ein bisschen länger in der christlichen Szene unterwegs sind, kennen den bekannten Evangelisten Wilhelm Busch. Es gibt so eine Predigtsammlung von ihm in der x-ten Auflage, Jesus, unser Schicksal. Kennt das irgendjemand von euch? Jesus, unser Schicksal. Boah. Da melden sich einige. Die erste Predigt von Jesus, unser Schicksal, beginnt mit Fragen. Sie trägt den Titel Gott ja, aber wozu Jesus? Und ich will uns einfach mal den Anfang dieser Predigt vorlesen. Wilhelm Busch beginnt. Sehen Sie, so ein alter Pfarrer wie ich, der ein Leben lang in der Großstadt gewirkt hat, bekommt im Laufe der Jahre permanent Schlagworte zu hören. Eins heißt, wie kann Gott das alles zulassen? Ein anderes lautet, Kain und Abel waren Brüder. Kain schlug Abel tot. Wo hat Kain seine Frau her? Und eines der beliebtesten Schlagworte ist dies, Herr Pfarrer, Sie reden immer von Jesus. Das ist doch fanatisch. Es ist doch ganz egal, was man für eine Religion hat. Hauptsache, man hat Ehrfurcht vor dem Höheren, dem Unsichtbaren. Und dann geht es weiter und er geht mit Argumenten auf diese Fragen ein, aber führt das Ding weiter, um diese Frage auch zu beantworten. Gott ja, aber wozu Jesus? Was für ein Predigteinstieg. Besonders dann, wenn man sich vorstellt, dass er als Evangelist ja nicht zu der Zielgruppe langjährige Christen geredet hat, sondern wirklich zu Menschen, die Gottsucher waren, Gottzweifler waren, Nicht-Christen waren. Und er wollte sie mit Jesus in Kontakt bringen. Sie sollten ihn persönlich kennenlernen. So, und dann steigt er mit diesen Fragen ein, wo er wusste, von seinen Zuhörern, die nicht schon da überzeugt sind, wahrscheinlich die ein oder andere Frage kennen die. Ganz offensiv stellt Wilhelm Busch Fragen in den Raum, die für Menschen Gründe sind, an Gott zu zweifeln oder einfach sich selber zu sagen, das macht überhaupt keinen Sinn. Oder es sind Fragen, die Zweifel an der Glaubwürdigkeit oder Vertrauenswürdigkeit der Bibel wecken. Die dritte Frage dann, die Wilhelm Busch anführt, ist dann auch nicht wirklich eine Frage. Ist euch das aufgefallen? Sondern diese Aussage, wozu Jesus, ist doch egal, ist eigentlich eher eine Meinung als eine Frage. Aber mir gefällt das wirklich, wie er diese Fragen in den Raum stellt und damit auch sagt, hey, du machst dir Gedanken, aber lass uns wirklich ernsthaft Antworten suchen, Antworten finden. Selbst provokative Fragen, denen weicht er nicht aus, sondern er geht das direkt an. Und mal ganz ehrlich, kennst du das auch so aus deinem Beziehungsumfeld, wenn du mit Menschen in Kontakt bist und ihr unterhaltet euch über den Glauben oder sie wollen dich provozieren, du bist doch Christ und dann stellen sie dir Fragen und dann lasst uns Antworten finden. Lasst uns auch die Fragen ernst nehmen, nicht einfach sagen, naja, die Frage zeigt doch, dass er von dem Glauben nichts wissen will, sondern lasst uns Fragen ernst nehmen. Also eine der häufigsten Fragen, die mir zum Beispiel begegnet ist, dieses, es gibt so viele Religionen, warum ist der christliche Glaube wahr? Und das Schöne ist, ja, ich kann darauf Antwort geben, das Dumme ist, meine Antwort überzeugt nur, wenn Gott sich selber bezeugt. Aber wenn, dann ist es das Entscheidende. So, es gibt aber nicht nur Fragen, die uns von Menschen außerhalb des christlichen Glaubens gestellt werden. Wie ich gesagt habe, kann es nicht anders sein, dass unser Weg mit Gott, gerade auch wenn wir Bibel lesen, in uns Fragen auslöst. Die können ganz unterschiedlich sein. Ich sage euch mal eine spezielle Andreas-Frage. Es war vielleicht nie deine Frage, aber eine Frage, die mich lange Zeit beschäftigt hat. Ich habe die im Theologiestudium mal auf so einem Jesus-Symposium gestellt. Und weil das hat mich echt beschäftigt. Das war die Frage, wir glauben an den dreieinen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Nicht drei Götter, sondern eins. Und dann stirbt Jesus am Kreuz. Und dann sagt Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das war meine Frage. Wie kann das gehen? Dass Gott eins ist, Jesus Gott ist und dann Jesus sagt, du hast mich verlassen, Gott? Wie kann das sein? Also ich predige euch jetzt nicht die Antwort, ja? Aber das war echt eine Frage, die hat mich beschäftigt. Heute habe ich die Antwort. Wenn dich das interessiert, stell sie mir, red mit mir. Halb neun. Genau, es ist eine schöne Antwort. Mich überzeugt sie. Das ist auch schön, ne? Was mich überzeugt, muss nicht dich überzeugen. So, du findest vielleicht eine andere Art der Antwort wichtiger als was. Aber lass uns weitergehen. Also wenn in dir Fragen auftauchen, wie auch immer sie sein mögen, und du merkst, das beschäftigt mich, darauf hätte ich gern eine Antwort, dann lass dir heute Morgen sagen, lass die Fragen zu, auch Zweifel zu. Stell dich dann den Zweifeln und den Fragen oder einfach der Neugier und mach dich auf den Weg, Antworten zu finden. Also mir geht es nicht nur darum, alles in Frage zu stellen, nee, sondern wirklich die ernsthafte Suche nach Antworten, darauf kommt es an. Das kann sehr anstrengend sein. Es kann auch Mühe machen. Es gibt Fragen, da finden wir eine Antwort nicht von heute auf morgen. Für manche Antworten sind wir heute noch nicht bereit, vielleicht erst in 10 Jahren, mit mehr Lebenserfahrung, wo wir mit bestimmten Dingen anders umgehen können. Aber es lohnt sich, die Fragen ernst zu nehmen und festzuhalten. Mit dieser Predigt will ich uns wirklich ermutigen, über Gott, den Glauben und das Leben Fragen zu stellen, uns diesen Fragen zu stellen. Auch den Fragen, die uns Nichtchristen von außen stellen. Antworten gemeinsam mit ihnen finden. Und jetzt kann es sein, dass du, wenn ich das so sage, dich sehr alleine fühlst. Aber lass mir dich sagen, denk an das gemeinsam. Gott stellt dich in eine Glaubensgemeinschaft. Und es gibt eine Gemeinschaftsaufgabe, Antworten zu finden. Gerade wenn es um Fragen des Glaubens geht, sind wir eben nicht allein. Wir lesen auch nicht allein die Bibel. Wir erleben auch nicht allein herausfordernde Zeiten. Viele Christen haben das vor uns schon getan, werden es nach uns erleben. Also gemeinsam fragen, gemeinsam lernen. Diese Überschrift ist für mich Programm. Und das Schöne ist, es bewahrt uns auch vor Irrtümern, die nicht sein müssten, wenn wir das auch als Gemeinschaftsaufgabe verstehen. Wer nur immer allein mit sich Fragen klärt, der kann auch einsam irren. Und davor will uns Gott bewahren. Gemeinsam fragen, gemeinsam lernen hat in der jüdisch-christlichen Welt eine lange Tradition. Und wir merken das in der Bibel immer wieder. Und ich will mal heute einen Textabschnitt mit euch lesen, wo das so richtig verdichtet ist. Wir haben Jesus, das ist so ein typisch jüdischer Lehrer auch. Also nicht nur wir Christen glauben an Jesus, er ist Gott, sondern in der Art, wie Jesus gelehrt hat, war er ein typisch jüdischer Rabbi. Und ihm wurden Fragen gestellt, er hat geantwortet, er hat auch Fragen gestellt und es wurde geantwortet. Und dieses Gespräch, Fragen, Antwort, war immer schon ein gemeinsamer Lernprozess. Und nun lese ich mit euch einen Bibeltext, wo wir genau das sehen. Ein Text mit 3 Fragen zu 3 Themen. Jesus bekommt zwei Fragen gestellt, er gibt zwei Antworten und dann stellt Jesus eine Frage, die total interessant ist. Und das schauen wir uns an. Wenn ihr mitlesen möchtet, Matthäus Evangelium 22, die Verse 23 bis 46, Matthäus 22, 23 bis 46. Ich lese uns einfach Abschnitt für Abschnitt, kommentiere dann. Jedes Thema würde sich lohnen, eine extra Predigt zu machen. Aber mir geht es um die Methode und ich rede über die Abschnitte nur, worüber ich Lust habe. Ich fange an. Vers 23. Thema ist, werden die Toten auferstehen? Am selben Tag kamen einige Sadduzäer zu Jesus. Diese Leute behaupteten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Sie fragten ihn, Lehrer, Mose hat bestimmt, wenn ein verheirateter Mann stirbt und keine Kinder hat, dann muss sein Bruder die Witwe heiraten und dafür sorgen, dass der Verstorbene doch noch ein Nachkommen erhält. Nun lebten da unter uns 7 Brüder. Der erste heiratete und starb. Weil er keine Nachkommen hatte, heiratete sein Bruder die Witwe. Auch der zweite Bruder starb kinderlos und der nächste Bruder nahm sie zur Frau. So ging es weiter, bis die Frau mit allen 7 verheiratet gewesen war. Schließlich starb auch sie. Wessen Frau wird sie nun nach der Auferstehung sein? Schließlich waren ja alle 7 Brüder mit ihr verheiratet. Jesus antwortete, ihr irrt euch, denn ihr kennt weder die Heilige Schrift noch die Macht Gottes. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr wie hier auf der Erde heiraten. Es wird ganz anders sein. Sie sind dann wie die Engel Gottes im Himmel. Was nun die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, habt ihr nicht gelesen, was Gott euch in der Heiligen Schrift sagt? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Die vielen Menschen, die Jesus zugehört hatten, waren tief beeindruckt von dem, was er lehrte. Also die Sadduzäer diskutieren mit Jesus. 2 Meinungen stehen im Raum und man kann fragen, wer hat recht? Gibt es jetzt die Auferstehung der Toten oder gibt es sie nicht? Was ist wahr? Und es ist relevant. Alle Menschen werden sterben. Wie wird es sein? Die Sadduzäer fordern Jesus mit einer Geschichte heraus, die sie mit Sicherheit schon in Gesprächen und Diskussionen an vielen anderen Stellen so ins Feld geführt haben. Wie wird Jesus antworten? Und was mir gefällt, ist, wie Jesus die Sache anpackt. Er macht deutlich, für ihn ist das nicht so eine relative Frage, weil es ist schon wichtig, dass Menschen wissen, wenn sie sterben, was kommt danach. Also er sagt nicht, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung, sondern er ist sich bewusst, Jesus hat eine Haltung und er sagt auch, was in seiner Sicht wahr und Irrtum ist. Und so antwortet er ihnen, ihr irrt euch. Ich bin der Meinung, wir sollten auch nicht zu schnell dabei sein zu sagen, auf eine Frage gibt es keine richtige oder eindeutige Antwort. Manchmal ist es schwierig, dann darf man das auch zugeben. Man darf auch zugeben, ich weiß die Antwort im Moment nicht. Aber bevor wir grundsätzlich die Segel streichen und uns mit einer Nicht-Antwort zufrieden geben, sollte man sich wirklich auf die Suche machen. Im Gespräch sein, auch selber forschen. Wie Jesus auch, können wir an 3 Stellen Antworten finden. Also ist auch gut zu wissen bei Jesus, ja, der sagt nicht einfach, ich sag's euch, weil ich Gott bin, sondern auch Jesus nutzt Quellen, die für uns Vorbild sind. Was sind die Quellen, die er uns zeigt? An erster Stelle steht die Heilige Schrift. Für uns heute ist es die ganze Bibel, Altes und Neues Testament. Weil so startete er seine Antwort, habt ihr nicht gelesen in der Heiligen Schrift? Oder nee, ihr kennt die Heilige Schrift nicht, das ist euer Problem. Zumindest nicht so, wie er sie liest, ne? Und also er rechnet schon damit, dass man beim Lesen der Bibel Antworten findet. An 2. Stelle finden wir Antworten in den Werken Gottes, weil Gottes Werke zeigen uns seine Macht und seine Kraft. Da geht es darum, wie wir bzw. auch andere Christen mit Gott Erfahrungen gemacht haben. Was du mit Gott erlebt hast, zeigt auch einen Raum der Möglichkeit, was du Gott zutraust, was andere mit Gott erlebt haben, was wir sehen, auch in der Geschichte. Also das, was wir Gott zutrauen, wozu er imstande ist, das ist auch wichtig, wenn wir überlegen, welche Antworten kommen überhaupt in Frage. Der 3. Ort, wo wir Antworten finden können, ist die Lehrtradition der Glaubensgemeinschaft als Ganzes. Es wird ja an dieser Stelle nicht direkt erwähnt, aber die Diskussion um die Auferstehung der Toten war zwischen zwei Gruppen im Judentum kontrovers diskutiert. Die eine Gruppe kennen wir, das sind die Sadduzäer. Die werden hier genannt als Menschen, die an der Auferstehung gezweifelt haben. Die andere Gruppe wären zum Beispiel die Pharisäer, die wie Jesus auch an die Auferstehung der Toten geglaubt haben. Und ich glaube, Jesus führt wahrscheinlich auch einen Gedanken ein, den die Pharisäer oder die, die an die Auferstehung geglaubt haben, in den Diskussionen auch genannt haben. Und schau mal, ob da für dich eine Frage, also das erstmal so, nicht alles ist neu, sondern Jesus bezieht sich auch auf bestehende Diskussionen in der jüdischen Glaubensgemeinschaft. Das können wir uns zum Vorbild nehmen. Die meisten Fragen über Gott wurden schon vorher mal in der christlichen Kirche diskutiert und es wurde versucht, Antworten zu finden. Und jeder von uns, der den christlichen Glauben kennengelernt hat, ist Teil einer Tradition von Antworten auf Fragen des Glaubens. Aber nun lasst uns noch mal für uns schauen, was ist denn das, was Jesus da gesagt hat, was wir für uns da erkennen können. Bei dem, was Jesus sagt, diese Antwort kommt mir immer dann in den Sinn, wenn ich mit Ehepaaren zu tun habe, die ganz lange verheiratet waren und einer von denen stirbt. Und es gilt, Abschied zu nehmen. Und dann kommt die Frage, werde ich meinen Ehepartner im Himmel wiedersehen? Und wie wird das sein? Das ist dann, da wäre klar, wir werden da nicht heiraten, aber wenn ich mit einem Menschen ein Leben lang intensiv zusammengelebt habe, wie wird das sein? Und Jesus sagt hier was. Interessant, mal drüber nachzudenken, im Gespräch zu sein. Ich muss immer daran denken, wenn mir diese Frage begegnet. Eine andere Frage ist, was passiert mit einem Menschen, wenn er stirbt? Was mit Abraham, Isaak und Jakob passiert ist, ist offensichtlich. Sie sind gestorben. Sie haben in dieser Welt gelebt und sie sind gestorben. Und nun geht es ja darum, wie Gott ist. Und Jesus sagt jetzt sowas, er ist ein Gott der Lebenden und nicht der Toten. Und er identifiziert sich mit diesen Namen. Was heißt das? Wo sind denn jetzt Abraham, Isaak und Jakob? Sind sie tot oder leben sie? Ist Auferstehung etwas, was für Abraham, Isaak und Jakob relevant ist? Und ich glaube, wenn wir Jesus so zuhören, mir gibt er die Antwort ja. Sie sind nicht tot. Es gibt immer diesen inneren Menschen, den können wir nicht sehen, aber wir leben damit, jeder von uns. Und es gibt den äußeren Menschen, unser Körper. Da merken wir, er wird älter, er kriegt Leiden, Probleme, es wird nicht besser. Und wenn Gott vorher nicht wiederkommt, werden wir Abschied nehmen von diesem Haus, in dem der innere Mensch wohnt. Aber dieser innere Mensch, die Seele, die in Beziehung mit Gott ist, die bleibt mit Gott verbunden, glaube ich. Das ist ein Gott der Lebenden. Das ist das, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird nicht sterben, auch wenn er gestorben ist. Also muss man ein bisschen nachdenken, gleiche Begriffe, zwei verschiedene Bedeutungen. Aber ich weiß, ich werde ausziehen, aber so wie ich jetzt mit Jesus in Verbindung bin, werde ich mit ihm in Verbindung bleiben. Und dann warte ich auf die Auferstehung der Toten. Was heißt denn Auferstehung der Toten, wenn ich lebe in Verbindung mit Gott? Na, dass ich einen neuen geistlichen Leib bekomme, sagt das Neue Testament. Und Jesus gibt genau diesen Pfad hier. Da steckt so viel Hoffnung drin, das ist so viel Antwort drin. Also, wenn Gott dein Gott ist, du an Jesus Christus glaubst, dann hast du hier eine Aussage von Jesus, die sagt, wenn du zu Gott gehörst und er ein Gott der Lebenden ist, dann bleibst du am Leben. Und die Auferstehung der Toten ist deine Hoffnung, weil du auferstehen wirst. Diesen neuen geistlichen Leib bekommst, der keine Zipperlein mehr hat, keine Krankheit mehr hat, keine Leiden mehr hat, keine Süchte mehr hat. Super. Und bis dahin leben wir fröhlich in dieser Welt und dieser Zeit. Lass uns die zweite Frage anschauen. Was ist das wichtigste Gebot? Vers 34 geht es weiter. Als die Pharisäer hörten, wie Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte, dachten sie sich eine neue Frage aus, um ihm eine Falle zu stellen. Ein Gesetzeslehrer fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden Geboten enthalten. Schöne Antwort, wir kennen, die meisten von euch kennen sie. Und die Antwort, die Jesus hier gibt, ist wirklich nicht neu. Sie ist eine typische Antwort der Rabbinen in dieser Zeit, in der Jesus gelebt hat oder die einfach im Gespräch war. Weil die Rabbinen haben folgende Frage sich immer wieder gestellt. Was ist die Mitte der Tora? Was ist der Kern der Gebote Gottes, in dem sich alle anderen Gebote wiederfinden und zusammenfassen lassen? Und sie haben verschiedene Antwortmöglichkeiten gefunden. Und Jesus zitiert hier eine anerkannte Antwort auf diese Frage. Und ich finde das schön. Jesus ist sich nicht zu schade, einfach von anderen, auch wenn er Gott ist, von anderen weiterzugeben, was wahr ist, von der Glaubensgemeinschaft. Ich hatte das schon mal gesagt, deswegen ganz kurz. Glaube einfach oder sei ermutigt, wenn du gute Fragen hast. In der Regel gab es die schon in der Kirchengeschichte. Und du findest gute Antworten von Leuten, die geistlich und weise sind, die vor uns gelebt haben oder aktuell leben. Und wir haben so eine tolle Zeit. Wir haben die Möglichkeit in Deutschland, sogar in unserer Sprache, Literatur zu finden, die uns weiterhilft. Das Internet ist voller guter Dinge von super Lehrern, wo wir lernen können. Und wenn es um Fragen geht, ja, die uns beschäftigen, muss auch nicht jeder Student werden. Wir haben immer auch lehrbegabte Leute oder Spezialisten für irgendwelche Themen in der Gemeinde oder im Umfeld der Gemeinde. Und wir können sie fragen und von dem profitieren, was andere gelernt haben. Es ist ein Schatz in der christlichen Kirche, auch in der Gemeinde, den Gott uns gibt. Lasst uns das nutzen. So wie wir das bei Jesus sehen, davon lernen, was bereits da ist. Lass uns zur dritten Frage kommen. Es ist eine Frage, die Jesus selbst stellt. Es ist eine Frage, bei der Jesus sein Gegenüber dazu auffordert, neudeutsch gesprochen, out of the box zu denken. Ich lese euch das mal vor und ihr könnt euch die Frage stellen, warum hatten denn die Pharisäer da oder die Zuhörer ein Problem, diese Frage zu beantworten? Weil er zitiert ja nur einen Bibeltext. Also Jesus bringt so eine anerkannte Sache, stellt er in den Raum und dann zitiert der Psalm 110, Vers 1, aber sie finden keine Bedeutung oder Antwort auf diesen Text. Ich lese euch jetzt den Text vorab, Vers 41. Wer ist der Christus? Das ist das Thema. Bei dieser Gelegenheit fragte Jesus die Pharisäer, die sich bei ihm versammelt hatten. Was denkt ihr über den Christus, der als Retter zu euch kommen soll? Wessen Nachkomme ist er? Sie antworteten, er ist ein Nachkomme von König David. Hier ist Konsens, merkt ihr? Konsens, gemeinsame Basis. Da entgegnete Jesus, warum hat David ihn dann geleitet vom Heiligen Geist oder vom Geist Gottes Herr genannt? Denn David sagte, jetzt kommt das Psalmzitat, Gott der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich auf den Ehrenplatz an meiner Seite, bis ich dir alle deine Feinde unterworfen habe und du deinen Fuß auf ihren Nacken setzt. Wenn David den Christus also Herr nennt, wie kann er denn sein Nachkomme sein? Darauf wussten sie keine Antwort und von da an wagte niemand mehr, ihm eine Frage zu stellen. Warum konnten die Pharisäer Jesus nicht antworten? Ganz klar, es gäbe einen logischen Schluss, aber ihr Weltbild verbietet es ihnen, das zu denken. Keine Antwort. Sie waren nicht bereit. Sie hätten der Möglichkeit zustimmen müssen, dass der Gott Davids als ein natürlicher Nachkomme Davids Mensch wird. Und das konnten sie einfach nicht glauben, obwohl das in diesem Bibeltext drin steht. Das passte nicht in ihr Gottesbild. Und Jesus, aber Gott hat ja Jesus oder sein Kommen angekündigt. Das heißt, die ganze Bibel hat im Alten Testament so Verweisstellen, wo man sagen kann, es sind Hinweise auf Jesus Christus, es sind Hinweise auf diesen Erlöser, der kommen soll. Und man kann es entdecken. Und wenn Gott jemandem Glaube schenkt, die Augen dafür öffnet, dann versteht er den Text auch ganz leicht. Und der Pharisäer Paulus, dem Jesus persönlich begegnet ist, wenn der diesen Text liest, er sagt, Halleluja, da steht's. Jesus ist der Messias, der Nachkomme Davids, der Gott ist. Und merkt ihr, sogar die Dreieinheit Gottes ist in diesem Bibelvers im Psalm drinne. Geleitet durch den Heiligen Geist empfängt David. Das Jahwe, also Herr, Herr steht im Text, aber das eine Wort Herr heißt Jahwe. Also Jahwe sagt zu meinem Herrn. Und wer ist die andere? Dann würde ich sagen, wenn Jahwe, würde ich mit Gott Vater identifizieren, sagt Jesus Christus. Ich werde dir die Feinde unter die Füße legen. So. Und dann haben wir im Neuen Testament sogar noch eine Verweisstelle irgendwo und dann sind wir safe. Also für Christen, für einen Paulus, der als Jude Jesus als Messias erkannt war, gar kein Problem. Und was können wir daraus lernen? Kennst du das? Es gibt Bibelstellen heute, du liest sie, du verstehst sie nicht. Geht mir auch so. Es gibt Bibelstellen, die verstehe ich nicht. Wenn ich Bibel lese, im Moment mache ich es nicht ganz so viel, dass ich reinschreibe. Früher habe ich das ein bisschen häufiger gemacht. Fragezeichen daneben, kein Problem. Hier ist eine Stelle, verstehe ich noch nicht. Fragezeichen. Was auch immer. Lass dir ruhig auch ein bisschen Zeit. Also zweifle nicht gleich an deinem Glauben, wenn eine Frage, die dich heute wirklich beschäftigt, ein Bibelvers dir Probleme oder Sorgen macht, sondern vertrau einfach Gott, dass es sein kann. Er öffnet dir die Augen und irgendwann kannst du es verstehen. Dann findest du die Antwort darauf. Ich komme zum Schluss. Ich mache mal eine kurze Zusammenfassung. Was mir wichtig, was möchte ich, dass ihr mitnimmt? Erstens, lasst uns gemeinsam Fragen stellen, gemeinsam lernen, darum geht's. Jede Frage an Jesus hat eine Antwort zur Folge. Mit jeder Frage haben alle die Möglichkeit gehabt zu lernen und im Glauben in der Gotteserkenntnis zu wachsen und wir sollten einfach weitermachen. Miteinander Fragen austauschen, gemeinsam Antworten finden, gemeinsam lernen. Zweitens, Antworten findet man, wenn man Wort Gottes, Werk Gottes und Logik miteinander verbindet. Wenn wir mit Gott zu tun haben, sollen wir den Verstand gerade nicht ausschalten. Den hat er uns gegeben. Und ich finde an den Antworten, die Jesus gibt, ist echt bestechend, wie viel Logik und Sinn da drin steckt. Also der mag das, schlüssig zu sein, auch konkret zu sein. Und wir können das fortsetzen. Aber Wort Gottes ist wichtig, Bibel lesen und die Werke Gottes. Einfach anschauen, was Gott tut. Und manchmal merkt man, dass eine Auslegung revidiert werden muss, weil das Handeln Gottes und die Logik dabei das immer wieder in Frage stellt. Drittens, lasst uns neu den Antwortschatz in der Lehrtradition der christlichen Kirche wertschätzen. Und nicht so stolz sein als Freikirchler, wie es gab Jesus und die Jünger und dann kommen wir Freikirchler. Und 1500 Jahre Kirchengeschichte ignorieren wir oder 1800. Es gibt so gute Lehrer, von denen wir lernen können. Viertens, es gibt Fragen, da sind wir noch nicht reif und bereit für eine Antwort. Lass uns das im Vertrauen auf Gott einfach aushalten. Aber bis wir eine Antwort bekommen, unzufrieden sein, dass wir die Antwort noch nicht haben. Welches Thema auch immer da im Raum steht. Und nun will ich zum Schluss praktisch werden und euch meine Handynummer an die Wand werfen. Macht das bewusst so, Pastor Andreas Luski, dass Leute, die im Livestream sind, das auch wissen, an wen sie da eine SMS schicken können. Wenn dich eine Frage beschäftigt, auf die du gerne eine Antwort haben möchtest oder die dich interessiert, schreib mir eine SMS. Ich habe hier auch ein paar Zettel und einen Stift vorne, kannst mir auch aufschreiben, mir die Frage geben. Ich verspreche nicht, dass ich über jede Frage, die mir gestellt wird, eine Predigt halte, aber ich mache das sehr gerne. Also, wenn euch eine, auch im Livestream, wenn euch eine Frage beschäftigt, wo du sagst, schon ganz lange oder beim Bibellesen, dass es mir begegnet, schreib mir die Frage, die Textstelle, was auch immer, als SMS und ich bespreche das. Und wenn es gute Sachen sind, spreche auch mit der Gemeindeleitung. Vielleicht ein anderer, der bessere Antwort hat als ich, darüber predigen. Ich bin am Schluss und jetzt bete ich noch mit uns. Und solange ich bete, kann die Telefonnummer noch dranbleiben, dann haben Leute noch Zeit. Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du lebendig bist und dass bei allen Fragen, die sich stellen, wir nicht nur auf uns geworfen sind, sondern du selbst, auch dein Heiliger Geist, uns hilft, die Antworten zu finden. Die Antworten in deinem Wort, die Antworten, die uns deine Größe und deine Macht und deine Werke zeigen. die Antworten, die du in die Gemeinschaft bereits hineingelebt hast, gelegt hast. Und du weißt auch, welche Leute wir treffen müssen, um die Antworten zu bekommen auf die Fragen, die uns gerade beschäftigen. Und wir wollen wachsen, wir wollen nicht stehen bleiben, wir wollen dich mehr kennenlernen. Wir wollen mehr verstehen. Und du möchtest uns wachsen sehen. Lass uns als Lerngemeinschaft diesen Weg in deiner Nachfolge auch in diesem Lernen gehen und uns daran freuen, wo wir mehr erkennen. Und je mehr wir dich erkennen, desto mehr werden wir dich lieben. Danke dafür. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Und ich vermute, jetzt spielen wir ein Lied.